Und im Studio begrüße ich heute den Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein der Technischen Universität München, Herrn Professor Thilo Biedermann. Grüße Sie und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns heute.
Sehr gerne, Herr Schneider. Ich freue mich auch.
Herr Biedermann, was ist denn so das Exotischste, was Ihnen als Urlaubsmitbringsel so untergekommen ist?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe an Dingen. Ich habe auf der Herfahrt überlegt, was ich Ihnen denn heute mitbringe. Und das, was wir immer mal wieder sehen, ist ein Problem, was der Sandfloh vor allem in Südamerika, was dort häufig ist, aber eben selten auch Reisenden beschert. Das Sandflohweibchen kann sich eingraben in die Haut und wenn sie dann die Eier produziert hat, kann sie auch die Eier ablegen. Und das sind schwarze Punkte, die wir sehen. Und mit unserer Lupe, dem Dermatoskop, können wir auch die organischen Anteile dann unter der Haut erkennen. Das ist, beginnt als kleiner schwarzer Fleck und dann wird es eben schmerzhaft rot. Und wenn dann die Eier abgelegt werden, dann wird es immer schmerzhafter. Man muss das letztlich entfernen und man muss vor allem dran denken. Denn je früher man das erkennt und entfernt, umso weniger schmerzhaft und leidend ist das
und
für den Patienten.
Erfahrungsgemäß, wie lange dauert das, bis ich merke, dass so ein Sandflohweibchen sich da an mir...
Also ganz typisch ist es, dass man es beim Laufen über den Strand bekommt. Dort leben die und dieses Sandflohweibchen braucht ungefähr 2 Wochen, bis es die Eier dann gelegt hat. Das heißt, es ist schon ein längerer Prozess. Das ist nicht der Stich gestern. Deswegen ist es auch das Mitbringsel. Ja, der Urlaub ist vorbei und dann plötzlich geht's los. Und das, da kommt eben gern auch eine Superinfektion, so nennen wir das obendrauf, dass es dann eitrig wird durch Bakterien, die sich dann damit reinsetzen. Deswegen muss man sich da schon drum kümmern und vor allem früh dran denken.
Es klingt grauslich, aber ist letztlich nicht so schlimm.
Nein,
oder?
Ist nicht so schlimm. Ja. Ist nicht gefährlich. Man muss es nur behandeln.
Also, wir sind natürlich auch gespannt darauf, was Sie aus dem Urlaub mitgebracht haben. Scheuen Sie sich nicht, uns das zu erzählen. Sie können das auch gerne anonym machen, wenn es Ihnen graust. Ist Ihnen eine Hautirritation aufgefallen, die Sie zu Hause sonst nicht haben? Einen bösen Sonnenbrand? Oder hatten Sie vielleicht sogar eine Begegnung mit Quallen oder Bakterien, die sich unter die Haut gesetzt haben? Lassen Sie es uns wissen. 0800 246 2469. Das ist die kostenfreie Nummer zu uns ins Gesundheitsgespräch oder aber Sie schicken uns eine Sprachnachricht an die 01517 220 220. Einen Sonnenbrand hat sich wahrscheinlich jeder schon mal im Urlaub eingefangen, kennt man, aber ganz so harmlos, wie das klingt, ist das gar nicht so ein Sonnenbrand, oder Herr Biedermann?
Ja, aus 2 Gründen. Erstens, wir teilen das da in 3 Stadien ein. Das eine ist das, was brennt, was viele kennen. Wenn es dann Blasen wirft oder sogar richtig sich die Haut ablöst, wird es schon ernster. Da kann man auch richtig krank sein. Und wenn das letzte Stadium erreicht ist, muss man auch zum Arzt gehen und sich das anschauen lassen. Da braucht man auch manchmal Schmerzmittel wirklich, weil die Patienten dann sehr leiden. Und man will auch die Entzündung stoppen in der Haut. Aber das andere Problem ist natürlich, dass jede Sonnenexposition letztlich kleine Veränderungen in unseren Genen, in den Hautzellen hervorruft und das kann alles zu Hautkrebs führen. Das heißt, wir müssen einfach appellieren daran, dass gerade wir Menschen mit heller Haut uns im Sommer wirklich schützen vor der Sonne und diese hochwertigen Sonnenschutzmittel, die es ja heute überall gibt, die sollten wirklich regelmäßig angewendet werden, gut angewendet werden und ein Sonnenbrand sollte eigentlich nicht vorkommen.
Was heißt das konkret, gut angewendet werden? Also ich habe zum Beispiel gelesen, es sei im Grunde schon wurscht, ob ich 30 oder 50 nehme als Lichtschutzfaktor, da ist nicht mehr viel Unterschied. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Letztlich ist es halt eine logarithmische Kurve. Das heißt, wir kommen dann irgendwann an die Grenze dessen, was man noch verbessern kann. Wir empfehlen schon eben 30 bis 50. Aber man kann jetzt nicht von 50 auf 100, da kann man nichts mehr zusätzlich erwarten. Das ist richtig. Ich glaube, richtig eincremen bedeutet, dass man viel genug benutzt und dass man keine Stellen vergisst. Wir sehen ja an den älteren Menschen, die dann mit weißem Hautkrebs zu uns kommen und operiert werden müssen, dass eben die Ohren häufig vergessen worden sind. Ja. Dass auch, wenn das Haar schütter wird, der Kopf nicht vergessen wird. Da ist häufig textiler Lichtschutz natürlich sinnvoller als jetzt eine Creme. Aber dass man wirklich sich vorstellt, benetze ich oder bedecke ich mit der Creme wirklich die ganze Haut oder lasse ich da Lücken? Ja. Das ist das Richtige und eben wirklich genug verwenden. Ja.
Und regelmäßig nachschmieren oder ist das ein Trugschluss?
Ja, natürlich wird damit geworben, dass die Sonnencreme lang verbleibt und viele tun das auch. Aber man muss, wenn man wirklich den ganzen Tag an der Sonne ist, was wir ja grundsätzlich nicht empfehlen, dann muss man sicher nachcremen.
Okay. Ja, und dann noch eine, weil Sie es angesprochen haben, ich habe jetzt, nehme an, ich hatte einen Sonnenbrand, einen ziemlich heftigen. Bei mir war das sogar so. Das ist zwar schon ewig her, aber das war... Also wenn ich dran denke, tut mir meine linke Schulter immer noch weh. Muss ich jetzt Angst haben, dass sich das irgendwann zum Hautkrebs entwickelt? Das ist jetzt 20 Jahre her.
Also es gibt unterschiedliche Risikoprofile, die mit Hautkrebs zusammenhängen. Und wir wissen, dass für den schwarzen Hautkrebs eher im früheren, jüngeren Alter schwere Verbrennungen, sage ich mal in Anführungsstrichen, durch Sonne ein Risikoprofil darstellen, während der weiße Hautkrebs eher durch die immer wiederkehrende, dauerhafte Sonnenexposition zustande kommt, wo immer wieder kleine Veränderungen im Gencode, also kleine Mutationen gesetzt werden, die dann zu Hautkrebs führen. Ein einziges Ereignis ist statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich dafür, dass dadurch schon Hautkrebs entsteht. Also da will ich sehr etwas entlasten
das
an der Stelle.
Das war die richtige Antwort, danke.
Ja. Aber die Hautkrebsvorsorge ist trotzdem ein relevantes Thema und dafür will ich hier auch werben.
Was beobachten Sie denn, hat sich bei Ihnen verändert an Patienten, die kommen aus dem Urlaub? Was bringen die inzwischen aus dem Urlaub mit, was früher nicht so der Fall war und wo Sie vielleicht sagen, ja, da merken selbst wir den Klimawandel?
Also das, was, glaube ich, am stärksten hier in Europa, Mitteleuropa auffällt, ist, dass wir sehr viel häufiger Leishmaniasis sehen. Das ist ein Parasit, der übertragen wird durch einen Stich. Und früher haben wir gesagt, die Olivenbaumgrenze, die beschreibt so ungefähr das, wo die Insekten vorkommen, die diese Parasiten dann, die fliegen relativ tief, ja, und dann stechen die und dann setzen die diese Leishmanien in die Haut ab und dort können die sich vermehren in unseren Immunzellen.
Das
und
sind dann, Bakterien, oder?
Parasiten.
Parasiten.
Das sind richtig Parasiten. Mhm. Und wir merken eben, dass diese Grenze sich verändert und dass die Tiere, es gibt unterschiedliche Parasiten, also welche in Südamerika, welche eher im Mittelmeerraum. Und das verschiebt sich etwas in der Welt. Wir haben jetzt zuletzt auch eine Patientin gehabt, die aus Thailand eine Leishmaniasis sich mitgebracht hat. Das war eine Region, die das bisher nicht kannte.
Die ist jetzt auch nicht so bekannt für seine Olivenbäume.
Korrekt, korrekt. Und das hat viel mit eben sehr intensiver Reisetätigkeit zu tun, dass Menschen, die da, wo sie hinfahren, eben die auch mitbringen. Aber es hat eben auch viel damit zu tun, dass der Klimawandel die Regionen wärmer macht und dann auch das übertragende Insekt in Regionen vordringt, wo es bisher nicht zu Hause war.
Bleiben wir beim Beispiel Leishmaniasis. Ich habe jetzt sowas mit eingeführt, sozusagen importiert. Wie merke ich das und was mache ich dann?
Also erfreulicherweise haben wir ein sehr gutes Immunsystem. Ja, das hat sich in der Evolution schon mit unseren Eindringlingen, sage ich mal, mitentwickelt. Und in vielen Fällen kann das Immunsystem diese in der Haut sitzenden Parasiten bekämpfen und auch abwehren und die sterben dann irgendwann ab und es hört auf. Was ist da? Da ist ein kleines Knötchen, das kann aufbrechen. Aber wenn das größer wird, wenn das wächst, dann muss man dran denken, dass es eine Leishmaniasis ist. Manchmal schneidet man die Stelle heraus. Manchmal kann man sie durch Cremes behandeln. Aber wir haben auch Patientinnen und Patienten, wo wir innerlich dann behandeln müssen und richtig die Parasiten abtöten. Ich erinnere mich an eine Patientin, die von einer Studienreise aus Südamerika am Ohr, also ein zerfallendes Geschwür richtig entwickelt hat. Und die haben wir dann auch über Tablettenkuren behandeln müssen.
Über Tabletten geht das dann?
Ja.
Okay.
Mhm.
Okay. 0800 246 2469, rufen Sie uns an, schildern Sie uns Ihr Mitbringsel, wenn Sie möchten. Vielleicht haben Sie ja auch Fragen, vielleicht entdecken Sie jetzt, wo wir darüber reden, ja selber an sich, hoch, da juckt's und das ist nicht etwas merkwürdig. Rufen Sie uns an und schildern Sie uns Ihr Erlebnis. Professor Biedermann wird Ihnen sicher weiterhelfen können. Herr Biedermann, ein Thema ist derzeit wieder sehr viel präsenter, als wir uns das wahrscheinlich wünschen würden, nämlich die Affenpocken oder auch die Mpox. Ist das ein Thema, das die Medien hochbauschen oder ist das tatsächlich etwas, was wir oder was Sie als Mediziner auch vor allem auch hier in Deutschland im Blick haben müssen?
Ich glaube, wir müssen da wachsam sein. Keiner kann die Zukunft vorhersagen, was jetzt diese neue Variante mit sich bringen wird. Wir wissen nur aus dieser ersten Welle, wo wir auch Mpox-Fälle hier hatten, auch in München hier hatten, dass eine Verbreitung möglich ist. Damals war es überwiegend über Sexualkontakte, sehr weit gestreut worden. Mhm. Und wir wissen, man braucht einen sehr engen Kontakt zwischen Mensch und Mensch, um das übertragen zu können. Die Zahlen im Moment in Afrika nehmen rasant zu. Aber bisher waren die Ausbrüche regional eindämmbar. Und das hoffen wir natürlich auch für dieses Mal. Im Moment gibt es noch keine, Signale, dass jetzt in Europa sich da schon was entwickelt. Die wenigen Fälle, die bisher bekannt sind, sind alle direkt mitgebracht worden aus Afrika durch Kontakte dort und haben sich nicht weiter verbreitet in Europa. Also im Moment würde ich da noch Entwarnung sehen. Aber klar, wir wissen es nicht genau.
Aber es kam jetzt auch per Mail schon die Frage, was muss ich denn als Vorbeugungsmaßnahme tun, wenn ich beispielsweise nach Afrika reisen möchte?
Das Erfreuliche ist, dass die Erkrankung sich nicht leicht überträgt. Also das ist nicht wie Corona, das ist nicht wie Windpocken, ja? Mhm. Sondern das ist eine Erkrankung, die man sich nur zuzieht, wenn man wirklich sehr engen körperlichen Kontakt hat. Deswegen hatte ich auch gesagt, sexuelle Kontakte sind so das typische Beispiel. Insofern muss man da jetzt nicht groß warnen. Klar, Verhaltensregeln in dieser Richtung sollte man schon einhalten.
Werden wir ruhig konkret ein Kondom verwenden? Hilft das?
Aber nicht ausreichend natürlich, ja, weil Mpox kann im Mund, kann überall sonst auch auftreten. Ich würde da schon die Zurückhaltung kirchlicher interpretieren.
Ja. Okay.
Aber ernst, in den Bereichen, wo wir im Moment das endemisch haben, sollte man da wirklich zurückhaltend sein. Denn die Gefahr der Übertragung ist da und die ist auch da, wenn man sozusagen im Moment noch nichts sieht, weil sich die Erkrankung gerade im Betroffenen erst entwickelt.
Mhm. Andererseits, es gibt ja auch durchaus andere, ich sag mal, Tierchen, die man sich einfangen kann, wenn man promisk unterwegs ist im Urlaub und vielleicht ist ja, hat man dann doch irgendwie Gelüste, die man zu Hause nicht hat und geht mit einem Menschen ins Bett, den man,
ja.
Was kann da passieren? Ich denke jetzt mal an die Krätze beispielsweise.
Ja, genau. Also es sind natürlich die Geschlechtskrankheiten grundsätzlich und das ist etwas, was wir natürlich immer fragen, wenn wir Geschwüre am Genitale oder so sehen. Aber das ist sozusagen dann diese Thailand und so weiter, ja. Urlauber. Das, was man relativ häufig aber auch sieht, und Sie haben es angesprochen, ist die Krätze. Das ist ja die Milbe, die wir hier im Mittelalter auch groß verbreitet hatten, die sich in der Oberfläche der Haut von unseren Schuppen ernährt, dort auch die Eier ablegt und sich dann über die ganze Haut ausbreiten kann. Das Besondere an dieser Krätzmilbe ist, dass wir die überhaupt nicht spüren. Mhm. Wir müssen uns erst quasi sensibilisieren dagegen. Es muss in Anführungsstrichen eine Allergie gegen die Krätzmilbe und ihre Bestandteile entstehen. Das heißt, man zieht sie sich zu und erst 6 Wochen später bekommt man dann die Symptome. Und insofern ist die Verbindung dann zwischen einem Urlaub, einem Kontakt und was man dann mitgebracht hat, oft nicht im Kopf. Und es ist dann auch mal so, dass ganze Familien betroffen sind durch ein Mitbringsel dieser Art. Das ist dann schon sehr lästig.
Ja, und dann vielleicht auch peinlich, wenn man irgendwie die Karten auf den Tisch legen muss. Aber
absolut.
Hilft nichts. Lieber geht man zum Arzt des Vertrauens, zur Ärztin und sagt, ich habe da ein besonderes Erlebnis gehabt und schauen Sie mal, vielleicht ist das ja blöd. Was kann man dann tun?
Also es gibt erfreulicherweise Medikamente, die diese Milben abtöten. Man muss halt auch hier, das ist wie beim Sonnenschutz, man muss wirklich flächendeckend eincremen. Man darf kein Quadratzentimeter auslassen, um da keine Milbe übrig zu lassen. Mhm. Wir machen die Behandlung in der Regel 2-mal, weil in einer Woche die Eier schlüpfen können und dann neue Milben auftreten. Das heißt, einmal eine Vollkörperbehandlung und dann eine Woche später.
Alles klar. Falls Sie sich wundern, dass wir keine Anrufe haben, es gibt Menschen, die versuchen, uns zu erreichen, aber es gibt anscheinend gerade ein kleines technisches Problem, aber wir arbeiten unter Hochdruck dran und kriegen das auch bestimmt hin. Herr Biedermann, es gibt eine Comicfigur, die ziemlich bekannt ist und beliebt, das ist die Poison Ivy. Die hat ziemlich viel drauf, aber Wenn ich Poison Ivy sage, meine ich in dem Fall nicht diese Comicfigur, sondern etwas anderes, mit dem auch Sie zu tun haben. Was ist das genau?
Ja, Poison Ivy ist eine Pflanze, vor allem in Nordamerika, sehr verbreitet und dort auch gefürchtet, die extreme Reaktionen bei Kontakt mit der Haut auslösen kann. Wahnsinnige Schwellungen, manche Patienten fühlen sich richtig krank. Und ja, das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn Menschen mit ungewöhnlichen Hautreaktionen aus Nordamerika zu uns kommen. Poison Ivy ist eine Kontaktdermatitis, so nennen wir das im Fachjargon, die ja ihresgleichen sucht.
Das ist der kletternde Giftsumak, habe ich nachgelesen, weil ich kannte das ehrlich gesagt vor dieser Sendung, bevor ich mich darauf vorbereitet habe, auch nicht. Was kann man dann tun?
Also man muss antientzündlich behandeln. Die Cortisoncreme ist hier etwas, was wir sehr frühzeitig empfehlen, damit gar nicht die Entzündung sich richtig auswachsen kann. Es gibt aber auch mal Patienten, die sehr stark betroffen sind, wo wir innerlich Cortison geben für einen kurzen Zeitraum.
So, jetzt funktioniert unsere Telefonanlage auch und die Frau Süßel möchte uns ihr Mitbringsel erzählen. Hallo Frau Süßel.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Süßel ist mein Name.
Grüß Sie.
Und zwar, ich war vor ein paar Jahren in Griechenland und da war eine Katze, also ich habe die Katze auch gekannt, und die war irgendwie verletzt, also das war schon verheilt und wir haben die auch gestreichelt. Ja, und dann bin ich wieder nach München zurück und war in der Arbeit und an einem Samstag, das war vielleicht eine Woche später, und dann denke ich mir, na, geht zu meinem Fahrrad, warum juckt es mich am Fuß? Und dann schaue ich, dann habe ich da so einen roten Flecken, so größer wie 2 Zentimeter gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich jetzt, Samstag ist. Und dann habe ich die Krankenkasse angerufen, weil die kann ich 24 Stunden anrufen. Und die haben gesagt, ich soll zum ärztlichen Notdienst gehen. Mhm. Und da war ich dann bei einer Hautärztin am Elisenhof. Und die hat dann gleich gesagt, ah, eine Katze, ach, das könnten Mikrosporidien sein. Aber gut, dann habe ich gesagt, ich arbeite im Labor, ich könnte das untersuchen lassen. Und das hat dann ein Kollege gemacht und da sind Mikrosporidien rausgekommen. Und die Hautärztin hat gesagt, ich soll ihr das sagen, wenn ich ein Ergebnis habe. Und die hat sich dann auch so gefreut, dass sie richtig getippt hat. Und das Blöde an der Sache war ja, weil das war ja noch an einer anderen Stelle auch und hat so gejuckt. Und es ist ja, ich glaube, das verbreitet sich so stark oder ist so ansteckend. Und da muss man dann auch beim Duschen so aufpassen. Mhm. Und es war dann so 3 Wochen lang. Also es war dann ein bisschen unangenehm, die ganze Sache.
Also wenn Sie sagen, das verbreitet sich, Herr Biedermann, heißt das, ich kann andere damit quasi anstecken?
Ja, nicht so leicht. Das war hier wahrscheinlich schon der Katzenkontakt und die offene Wunde an der Katze, die das ausgelöst hat. Und Sie haben das ja sehr schön erzählt. Ich will da jetzt also gar nicht dieser Geschichte noch so viel hinzufügen. Grundsätzlich vielleicht als Überschrift, ja, man kann von Tieren Krankheiten übertragen bekommen. Am häufigsten sind natürlich zum Beispiel Flöhe, die dann überspringen und die einen stechen und wo man dann erstmal so eine Stichreaktion hat. Man kann aber auch Bakterien, man kann auch Viren übertragen bekommen von Tieren. Das ist grundsätzlich ein Problem und gerade in Ländern, wo die Tiere eben wild leben, also Straßentiere letztlich, die haben natürlich häufiger solche Erkrankungen und dann kann es auch zu einer Übertragung kommen, wie Sie es jetzt berichtet haben. Toll ist ja, wie schnell Sie das sozusagen schon diagnostiziert bekommen haben. Das freut mich zu hören.
Ja, das war echt toll. Es hat zwar dann doch nur diese 3 Wochen gedauert, war ein bisschen unangenehm, aber es hat halt funktioniert.
Aber es war auch schön zu hören, Frau Süßel, dass Sie da wirklich auch einfach vehement, sage ich mal, dafür gesorgt haben, dass Ihnen jemand hilft, dass Sie bei der Krankenkasse anrufen und dass die Ihnen sagen, jetzt gehen Sie da und da hin. Und dann, also die Kette hat sozusagen funktioniert. Und
genau, das habe ich eben auch so toll gefunden.
Ja, absolut.
Weil man will ja nicht mit sowas zum Notdienst gehen, das wollte nicht, aber ich wollte doch wissen, was soll ich machen? Wie soll ich reagieren drauf? Und darum war das toll, muss ich sagen.
Ja, richtig, weil, Herr Biedermann, wenn Frau Süßel nicht so schnell reagiert hätte, sprich, wenn man das verschleppt, was könnte denn letztlich dabei rauskommen?
Ja, es ist immer, sag mal, die Entzündung kann sich halt sehr verstärken. Mhm. Ja? Und es kann sich ausbreiten, es kann von einer Stelle auf die nächste verschleppt werden. Mhm. Es können sich Bakterien noch oben drauf setzen und dann kann es eitern. Und es wird halt immer komplexer und komplizierter. Und deswegen ist immer, je früher man dran ist, umso besser.
Also alles richtig gemacht, Frau Süßel. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Danke auch für die tolle Sendung. Wiederhören.
Wiederhören.
Und wir machen weiter mit dem Herrn Kurt, der sich getriggert gefühlt hat, weil wir über den Hautkrebs gesprochen haben. Herr Kurt, grüße Sie.
Ja, grüß Gott.
Grüß Sie.
Erzählen Sie.
Ja, Folgendes, ich bin jahrelang in wirklich Ländern gewesen, wo es sehr viele Sonne gibt, Südamerika, Ostasien, Afrika und so weiter. Beruflich habe natürlich am Wochenende immer schön natürlich Sonnenbad genossen, es war ja herrlich, Wasser war in der Nähe und habe in der Zwischenzeit dann feststellen müssen, vor einem Jahr, dass ich einen schwarzen und einen weißen Hautkrebs bekommen habe. Mhm. Bin selber über 80 Jahre schon. Und in meiner Jugend hat man ja von Hautkrebs und so weiter überhaupt noch nichts gesagt oder UV-Strahlen und so weiter. Sonne, das war einfach herrlich. Und da möchte ich viele warnen, die dann vielleicht sich in die Sonne legen, Sonnenbrand bekommen und vielleicht dann später sowas Ähnliches bekommen wie ich. Ich war beim Dermatologen. Der hat mir zwei kleine Stellen am Rücken rausgeschnitten und gesagt, ich habe halt schwarz und weißen Hautkrebs und hat mir Salbe verschrieben, aber was kann man sonst noch machen? Das wäre meine Frage. Mhm.
Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie das hier berichten, weil ich glaube, das ist eine Mahnung an uns alle, dass wir das ernst nehmen und uns da auch entsprechend verhalten, so wie wir es vorhin auch angesprochen haben. Und wichtig ist ja, dass man die Hautkrebsvorsorge einfach ernst nimmt. Denn, wie Sie es auch berichten, wenn man die Dinge frühzeitig erkennt und dann entfernen kann, dann ist ja auch die Prognose für die Patienten einfach sehr gut. Je größer der Krebs wird und insbesondere beim schwarzen Hautkrebs ist es so, umso schneller wird es dann auch ein Risiko, dass man auch Absiedlungen mal bekommen kann von dem Krebs. Das heißt, das Entscheidende, glaube ich, an der Stelle ist die Hautkrebsvorsorge. Und dann wird natürlich die Behandlung je nach dem Befund unterschiedlich vorgenommen. Oft reicht die reine Entfernung und manchmal bei sehr oberflächlichen oder Vorstufen von weißem Hautkrebs kann man auch Cremetherapien machen oder eine Lichttherapie, damit der Haut diese damit die Haut diese Vorstufen abstößt und gar kein Krebs daraus entsteht. Also diese verschiedenen Pläne, die man dann mit den Patienten gemeinsam macht, hängen sehr vom Befund ab, den man vorfindet.
Aber Sie sind ja anscheinend in guten Händen. Das heißt,
ich bin in guten Händen, ja.
Das freut mich zu hören.
Also vielleicht auch eine Methode der Vorsorgetherapie ist, sich jetzt da nicht allzu viele Sorgen machen zu müssen, Herr Biedermann.
Ja, also ich glaube, man muss da differenzieren. Der schwarze Hautkrebs ist ernster zu nehmen als der weiße Hautkrebs. Aber wir erleben auch beim weißen Hautkrebs, gerade bei älteren Menschen, die vielleicht auch in der Pflegesituation sind, die nicht mehr so regelmäßig zum Arzt gehen. Große Tumore, Tumore, die dann auch schon absiedeln können. Also ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich will schon auch sagen, wichtig ist dranbleiben, Hautkrebsvorsorge machen und dann eben behandeln lassen, je nach Befund.
Genau, ich meinte, dass sich nicht zu viele Sorgen machen, jetzt auch nur deshalb, weil Herr Kurt offensichtlich in guten Händen ist.
Genau.
Und wenn Sie da dranbleiben, machen Sie alles richtig.
So ist es. Herzlichen Dank.
Alles Gute Ihnen.
Und vielen Dank für die wunderbare Sendung. Ich höre Sie immer gerne.
Das freut uns.
Also, dann schönen Tag noch.
Ebenfalls. Und auch Wiedersehen.
Auf Wiederhören.
Im Vorfeld der Olympischen Spiele, da war also viel zu hören über Bettwanzen, eine Bettwanzenplage in Paris. Dann hat sich herausgestellt, da war die russische Propagandamaschinerie offensichtlich auch ganz schön im Gange. Bettwanzen, ja, nein, hin oder her, ist egal. Sie sind tatsächlich ein Thema, auch bei uns in den Alpen, in Hütten, wo man sich die einfangen kann. Herr Biedermann, wie groß ist denn das Problem aus Ihrer Sicht? Wie viele Fälle haben Sie da so?
Also wir sehen das regelmäßig. Ganz typisch, sage ich mal, war ein Fall oder Fälle, die wir vor ein paar Jahren hatten, wo eine Männerunterkunft in München, die für Obdachlose zur Verfügung gestellt wurde, dieses Problem hatte und durch wechselnde Belegung der Betten dann die Bettwanzen, die da verbleiben, eben mehrere Personen dann betroffen haben. Das Besondere, glaube ich, an Bettwanzen ist für die Betroffenen und auch für die Ärzte, dass das erhebliche Stichreaktionen auslöst. Das heißt, das ist nicht ein Mückenstich oder so, sondern das sind richtig große Platschari, wie man auf Bayerisch sagen würde. Das juckt enorm und wenn die dann ein Dutzend dieser Stiche haben, dann sind die Patienten extrem belastet. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass die Bettwanzen verbleiben und dadurch ein, sag ich mal, betroffenes Pension, eine betroffene Pension oder wie auch immer, dann natürlich mehrere Personen da durchgehen hat, die dann alle gestochen werden von den Bettwanzen und eben sehr starke Reaktionen dann mitbringen. Und man muss dann einen Kammerjäger holen und man muss letztlich diese Bettwanzen beseitigen.
Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt davon betroffen bin, muss ich dann Angst haben, dass ich die quasi mitgenommen habe zu mir nach Hause?
Das ist theoretisch denkbar, praktisch, aber sehr unwahrscheinlich. Die Bettwanzen ziehen sich zurück in Bettkästen, in Kommoden, unters Bett. Also die sind da durchaus scheu. Das heißt, dass die da in den Koffer krabbeln, ist zwar theoretisch denkbar, aber praktisch wirklich eher unwahrscheinlich.
Und jeder, der so eine Hütte, sage ich mal, oder einen Gasthof betreibt und hat die plötzlich, muss man da mit einem Schmuddel-Image leben, das gerechtfertigt ist? Hat das was mit Hygiene zu tun?
Bedingt. Das muss man wirklich sagen, weil die Bettwanzen können mitgebracht werden von Personen, die dann sicher ein Hygienethema haben. Aber wenn sie mal betroffen sind als Gasthof oder so, dann ja, da sind sie hellhörig und dann dann holen sie einen Kammerjäger und können das wieder beseitigen. Die müssen mit hingebracht worden sein. Ja, die entstehen nicht aus dem Nichts oder aus einer unhygienischen Situation. Und dann verstecken die sich eben sehr gut. Das ist das Problem. Deswegen müssen da auch Profis ran.
Ja, okay. Also böse Viecher in jeder Hinsicht. So, und jetzt hat uns die Frau Bachmann angerufen, die ein Stichwort nennen wird, das, wenn sie es nicht getan hätte, ich gleich genannt hätte. Umso mehr freut es mich sehr. Hallo, Frau Bachmann.
Ja, dann wäre es ja nicht nötig gewesen. Ich habe gedacht, dass das nicht zur Sprache kommt. Also mir ist es halt mal passiert, dass ich durch den Bärenklau gelaufen bin, also durchs Gestrüpp vom Weg ab. Und mir das nicht bewusst war. Ich hatte das irgendwie mal gehört, dass es sowas gibt. Aber es kam dann erst wieder hoch, als ich dann ein paar Tage später gemerkt habe, dass diese roten Striche an meinen Beinen dann zu richtigen Blasen wurden. Mhm. Und zwar ist das anscheinend so, dass wenn man da durchstreift, irgendwelche Stoffe an die Haut abgegeben werden und wenn dann die Sonne drauf scheint, was dann an dem Tag auch so war, dann so eine Fotoinitiation von, weiß nicht, Entzündung hervorruft, genau weiß ich nicht. Und ich hatte dann echt die ganzen Beine und Knie voll mit Blasen und das hat also mehr als eine Woche gedauert und das war sehr unangenehm und schmerzhaft.
Ja. Wie lange hat es gedauert, bis sie draufgekommen ist, was das gewesen sein hätte können?
Als die Blasen dann kamen, habe ich mal recherchiert, weil ich eben irgendwie schon mal gehört habe. Aber ich wusste auch nicht, wie die Pflanze aussieht und das weiß ich jetzt.
Ja. Macht großen Bogen. Also vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte hier schildern, weil das ist doch immer besonders anschaulich und anders, als wenn ich sozusagen hier eine theoretische Darstellung mache. Das sind Furokumarine, so heißt das im Fachwort, diese fotosensibilisierenden Substanzen, die verschiedene Pflanzen tragen können. Und der Bärenklau, der Riesenbärenklau ist da besonders berühmt dafür. Und das Fiese ist halt, diese Pflanzen wachsen vor allem dann groß auf, wenn eben die Sonne scheint im Sommer. Und wenn man dann da durchmarschiert und die Pflanze leicht verletzt, dann setzt sie diese Substanzen frei und die können dann eben auf der Haut verbleiben und die Sonne löst dann diese phototoxischen Reaktionen aus. Und das ist genau, wie Sie beschrieben haben, das kann dann enorme Blasen auslösen und das sind diese Striemen, weil das so wie beim Durchgehen, ja, wenn die Pflanze so über die Haut streicht, das ist das, was man dann sieht. Man kann das ganz gut behandeln, ablöschen, sage ich mal, mit einer guten Cortisoncreme, damit die Entzündung gar nicht weit sich wieder weiterentwickelt. Manchmal verbleiben so ein bisschen Pigmentstörungen so für eine Saison. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war.
Oh, nö, das sieht man jetzt. Da sind noch andere Sachen am Bein. Also, das sieht man.
Alles klar.
Ich wollte fragen, ist das nur die Blüte oder die ganze Pflanze?
Naja, das ist schon in der ganzen Pflanze vorhanden, nicht nur in den Blüten.
Und dann noch was Gutes, also was ich dann mir jetzt so immer vornehme, wenn ich den Verdacht habe, dass man sich halt im nächsten Bach einfach abwischt.
Ja, das ist schon so, möglichst wenig Sonneneinstrahlung und möglichst schnell entfernen.
Genau, gut. Vielen Dank.
Und Frau Bachmann, noch ganz kurz, für alle, die nicht wissen, wie ein Bärenklau aussieht und nicht die Möglichkeit haben, da jetzt mal auf Bildersuche zu gehen, wie würden Sie den beschreiben?
Also es ist so ein Doldenblütler, so eine große weiße Dolde, wenn er blüht. Und dann gibt es so also recht große Blätter, die sind so drei geteilt. Mhm. Ich glaube, wenn er rumsteht, erkenne ich ihn. Zum Beschreiben bin ich jetzt nicht qualifiziert genug.
Ja, und da gibt es ja Dr. Google heute auch, den man befragen kann. Unter Wikipedia finden Sie dann ein Bild. Also das ist sehr schön, wenn Sie das, also wie Sie das hier beschreiben. Und wenn Sie unsicher sind, dann können Sie sich im Internet nochmal vergewissern. Es gibt auch nicht nur den Riesenbärenklau, es gibt noch eine Reihe von anderen Pflanzen, die sowas haben. Und dann kann man mal sich vergewissern, bevor man im Garten die Sachen raushaut, was man da so hat zum Beispiel.
Alles klar. Frau Bachmann, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, tschüss.
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 Und uns erreicht auch die Nachricht, dass der Bärenklau derzeit wohl rund um Nürnberg recht aktiv zu sein scheint. Also, liebe Freundinnen und Freunde aus Franken, Augen auf und ja, nicht anlangen. Eine weitere Frage, die kommt, Herr Biedermann, ist, wenn ich jetzt im Ausland in so einen Barbershop gehe, also so einen Friseur, im Urlaub habe ich ja dann irgendwie auch mal, ach, jetzt muss ich mal endlich, die Matte muss ab und dann gehe ich in einen etwas vielleicht zwielichtigen, billigen Friseurladen rein. Kann ich mir da unter Umständen was holen, ist die Frage.
Ja, das ist ein wichtiges Thema, was Sie da ansprechen, was im Moment uns besonders bewegt. Es gibt da in der Tat einen Pilz, der sehr leicht übertragen wird, viel leichter, als wir das von anderen Pilzen kennen. Trichophyton tonsurans heißt der, früher als der Ringerpilz bekannt, weil er allein durch die Matten, ja, wenn ein Ringer betroffen war und der hat den anderen berührt oder dann auch nur auf den Matten, war das schon übertragen worden. Es gab da Probleme bei Wettkämpfen. In ganzen Vereinen war das ein Riesenthema. Und dieser Trichophyton tonsurans, wir haben da auch kürzlich eine Studie gemacht, wir sehen immer mehr davon, ist eben dann leider auch über solche Barbershops verbreitet worden. Und das ist auch, also man kann da gar nicht einen großen Vorwurf draus formulieren, weil es das eben früher so auch nicht gegeben hat. Und diese leichte Übertragbarkeit durch diesen Pilz ist ein Riesenthema. Und da können eben aus einem solchen Shop dann gleich ja, viele Menschen hinterher betroffen sein. Mhm. Also wenn Sie ein bisschen juckende, leicht schuppende Flechten im Haarbereich bemerken, gehen Sie frühzeitig zur Hautärztin, zum Hautarzt, denn da gibt es eine neue Welle von Pilzerkrankungen, die wir so vor einigen Jahren noch nicht hatten.
Und die lässt sich dann relativ leicht durch Cremes behandeln?
Ja, die lässt sich gut behandeln, ist ein bisschen hartnäckig, also ist nicht mit einer Behandlung getan, sondern das muss man länger machen, aber es lässt sich gut behandeln und wir wissen, dass das jetzt häufiger vorkommt. Die Nachricht will ich hier durchaus dann auch verbreiten, dass alle mit dran denken.
Und das ist ja auch nicht unbedingt ein Urlaubsthema, weil hierzulande gibt es ja genauso Barbershops.
Korrekt. Das kommt auch mal aus dem Urlaub mit, aber das kann man auch hier bekommen.
Und nur um die Anekdote zu vervollständigen, wie haben die Ringer das dann hingekriegt?
Gar nicht gut, ja, das muss man sagen. Also es gibt Vereine, die sozusagen sich da proaktiv schon behandeln, die wissen schon, dass sie das wieder kriegen. Aber richtig, sagen wir mal, so eine Turnhalle, so Matten wieder frei zu bekommen, das ist extrem aufwendig und nicht leicht. Also das Problem ist nicht im Griff.
Okay, aber wenn ich jetzt mir sowas eingefangen habe und ich zum Beispiel regelmäßig meinen Bart pflege und da vielleicht, keine Ahnung, mit Kämmen hantiere und Cremes und so weiter, muss ich zu Hause dann vielleicht auch irgendwelche Maßnahmen ergreifen, sämtliches Material?
Also in dem Moment, wo man betroffen ist, dann muss man das entsprechend desinfizieren. Da gibt es Mittel, die man in der Apotheke kaufen kann, damit diese Sporen der Pilze eben abgetötet werden und nicht von einer Person auf die nächste oder von einer Stelle auf die nächste dann verbracht werden.
Mhm. Vom Friseurladen hüpfen wir jetzt ins Wasser. Auch da gibt es durchaus Tiere, die uns zusetzen können. Es gibt eine Mail hier mit der ganz konkreten Frage: Was empfehlen Sie, um bei Quallenkontakt akut zu helfen? Es steht jetzt leider nicht dabei, welche Qualle, aber ich nehme an, sowas wie eine Feuerqualle.
Ja, genau. Das sind die sogenannten Nesseltiere, die es ja in den Meeren gibt. Und Sie hören auch immer wieder von Quallenalarm in bestimmten Regionen, wo es dann besonders viele davon gibt. Und viele werden das ja auch persönlich schon erlebt haben. Diese Quallen schießen also so kleine Nesseln ab, die sich dann in der Haut vergraben. Und die setzen Substanzen frei, die toxisch sind für die Haut, also die Haut richtig stören und auch Zellen abtöten. Und das kann ja blasige ja, Hautreaktionen hervorrufen, die dann auch aufplatzen und richtig auch so striemenartige offene Stellen produzieren. Das ist schmerzhaft erstens, also die Menschen übersehen das nicht und sind dann überrascht, sondern das ist wirklich gleich im ersten Moment schmerzhaft.
Also ich kann mich erinnern, um das zu schildern, eine ehemalige Kollegin hat das mal erlebt. Das war in Formentera vor x Jahren und ich sehe sie vor mir, wie sie kreidebleich aus dem Wasser kam und am Abend wäre eine große Feier geplant gewesen. Sie konnte nicht zu dieser Feier, weil sie im Bett lag und überhaupt nicht mehr wusste, weder ein noch aus. So schmerzhaft war das.
Ja. Ja, das ist genau richtig, wie Sie das beschreiben. Hängt natürlich von dem Ausmaß ab des Kontakts. Je kleiner der Kontakt, umso kleiner der Schmerz. Je größer der Kontakt, umso größer der Schmerz. Und es gibt da keine wirklich guten Maßnahmen, die man ergreifen kann. Es gibt diese Tipps, dass man im Salzwasser es versucht, gleich abzustreichen, um diese Nesseln möglichst loszuwerden. Die haben aber Widerhaken, die sind nicht so leicht zu lösen. Manche empfehlen, dass man einfach direkt mit Sand diese Nesseln los wird, wobei man sie dadurch auch entleert in die Haut und mehr Substanzen freisetzt. Das heißt, ein bisschen muss man dann da auch durch. Und auch hier antientzündlich behandeln, die Zerstörung der Haut, die immer auch eine Entzündung nach sich zieht, muss dann so behandelt werden.
Ich habe auch tatsächlich mal gesehen in einem, zwar ein Spielfilm, also vielleicht reine Erfindung, aber draufpinkeln?
Ja, das empfehlen wir nicht. Es gibt auch keine Evidenz, wie wir sagen, dafür, dass das wirkt. Aber wenn es Linderung verschafft, mein Gott.
Bleiben wir doch noch im Wasser. Da gibt es ja auch noch andere Tiere, die was auslösen können. Ich habe mal bei der Recherche bin ich gestoßen auf die Süßwasserschneckenkrankheit.
Ja, also wir müssten mal vielleicht, sagen wir, das ganze Kapitel aufmachen. Es gibt bestimmte Zyklen von Lebewesen, die über Schnecken, über Säugetiere im Wasser sozusagen verbracht werden. In den Tropen gibt es die Bilharziose, eine sehr ernstzunehmende, schwere Erkrankung. Und es gibt aus diesem Bereich der Krankheitsüberträger auch welche, die hier leben, aber nicht so gefährlich sind. Ja? Mhm. Also wir nennen das dann Zerkariendermatitis, die Entenbilharziose heißt das auch. Das gibt es sozusagen hier am Ammersee mal oder in kleineren Seen, wenn die besonders warm sind und das Wasser niedriger steht als dieses Jahr. Wir haben da in Jahren, wo wir sehr niedrig Wasser hatten, mehr Probleme gehabt als dieses Jahr. Und dann können diese Larven, die in tropischen Gebieten richtig in den Menschen eindringen können und schwere Erkrankungen auslösen können. Verwandte dieser Larven versuchen das nur, schaffen das nicht, aber beißen die Haut an und lösen dann da Juckreiz aus, lösen einen Hautausschlag aus. Das ist unangenehm, aber nicht gefährlich. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Gefährliche Varianten gibt es in Deutschland nicht.
Okay, das ist ja schon mal gut. Und wir wollen jetzt natürlich auch niemanden das Urlaubsfeeling madig machen,
aber
so ein paar exotische Viecher mussten einfach sein. So jetzt mal einen Schritt zurückgetreten und nochmal auf das ganze Urlaubsgeschehen geguckt. Also wenn ich jetzt nicht in total exotische, fernab jeglicher Zivilisation Safari-Reisen mache oder so. Wenn ich jetzt plane, irgendwo hinzufahren, wo ich mit anderen Umständen leben muss, oder rechnen muss, mit anderen Tieren, mit einer anderen Flora, was würden Sie sagen, gibt es irgendwas, wo ich prophylaktisch was mitnehmen kann, um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein?
Also ein bisschen, eine Reiseapotheke, da haben sich sicher viele Menschen was angewöhnt mitzunehmen. Als Dermatologe habe ich immer auch meine Cortisoncreme dabei, das darf ich hier öffentlich machen, denn das hilft einfach gerade bei unterschiedlichen Insektenstichen, dass die ja gar nicht so stark jucken und gar nicht so intensiv werden und das endet dann früher. Ich würde aber auch noch ein paar so Verhaltensregeln mitgeben wollen. Das eine ist, gerade wenn man mal in exotischere Gebiete, tropische Regionen reist, nicht einfach in jedes Wasser springen, was da ist. Es gibt da diese anderen Zerkarien durchaus mal, die man sich zuziehen kann. Also man sollte sich danach richten, was da die Empfehlungen sind, welche Gewässer man nutzen darf und sollte und welche vielleicht auch nicht. Das andere, was wir schon angesprochen hatten, ist wirklich der Sonnenschutz. Das kann man nicht oft genug betonen. Das ist wichtig. Nehmen Sie genügend Sonnencreme mit. Nicht überall kann man das gut erwerben. Klar, in den Regionen, wo viele Touristen sind, ja, aber gerade die, die ein bisschen abseits dieser Pfade unterwegs sind, nehmen sie genügend für sich mit. Und ja, was andere Erkrankungen angeht, Durchfallerkrankungen etc., das ist jetzt nicht die Domäne der Hautärzte, aber da ist man sicher auch gut beraten, wenn man da sich ein bisschen was mitnimmt.
Weil Sie gesagt haben, die Cortisoncreme, also die gibt es ja sogar, wenn ich richtig informiert bin, rezeptfrei in der Apotheke.
Korrekt.
Da gibt es aber doch einige, die sagen, Cortison auf gar keinen Fall, das kann nicht gesund sein.
Ja, das ist etwas, was wir oft besprechen und ich verstehe diese Bedenken auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, Cortison ist ja ein körpereigenes Hormon, was auch der Körper produziert, um eine Entzündung wieder zu stoppen und zu beenden. Und wenn wir mal ein paar Tage eine Cortisoncreme auf einer Stelle benutzen, dann ist da kein Schaden nachweisbar.
Mhm. Dann kam jetzt noch die Frage, was ist denn dann die richtige Reihenfolge? Ich muss mich vor Mücken schützen, ich muss mich vor zu viel Sonne schützen. Was kommt zuerst?
Also der Sonnenschutz kommt zuerst. Die Mücken sind ja insbesondere in der Dämmerung ein großes Thema. Und Repellents, hatte ich noch nicht erwähnt, sind sicher auch besonders in Regionen, wo Stechinsekten Krankheiten übertragen können, Malaria etc., von großer Bedeutung. Das würde ich, also hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen heute, aber das würde
Zecken
ich unbedingt
Zecken sind ja auch
noch,
so ein Thema.
Zecken sind ein Thema, da geht es ja da eher darum, dass man Textilenschutz betreibt, dass man sie gar nicht abbekommt. Genau, aber wenn man das mal der Reihenfolge nach macht, nach dem Zähneputzen wäre die Sonnencreme dann das Erste, was man aufträgt und den Insektenschutz, je nachdem, was man vorhat am Tag, dann eben drüber geht.
Das ist jetzt allein schon aufgrund also diese Reihenfolge gibt ja schon der Tagesablauf
Korrekt.
Vor, aber auch tatsächlich die Wirkweise, also der Insektenschutz wirkt auch auf der Sonnencreme und umgekehrt wahrscheinlich eher nicht so.
Genau, umgekehrt würde man die Wirkung reduzieren, deutlich.
Mhm. Okay, alles klar. Karin Schartner aus Trognitz schreibt, jedes Mal, wenn ich in stehenden Gewässern baden gehe, bekomme ich am nächsten Tag oder schon in der Nacht einen Juckreiz, breitet sich fast wie ein Ekzem aus, das fast 14 Tage anhält. Im Freibad habe ich dieses Problem nicht.
Ich denke, das könnte so eine Zerkariendermatitis sein, wie wir es vorhin besprochen hatten, wenn eben Gewässer, in denen Enten leben, die dann eben über ihre Exkremente diesen Kreislauf für diese Larven letztlich aufrechterhalten und man steigt da rein, dann versuchen die Larven in die Haut einzudringen, was ihnen nicht gelingt, was aber diesen Juckreiz auslöst. Und wenn Menschen das schon mal hatten, dann kriegen die da auch so eine Art Allergie drauf.
Ah.
Ja? Und dadurch kann man dann auch stärker betroffen sein als andere, die das vielleicht zum ersten Mal bekommen.
Und kann ich da wie beim Heuschnupfen sowas wie eine Desensibilisierung vielleicht machen, wenn ich begeisterter Badefan bin und lieber in den See gehe als ins Freibad?
Ja, das ist eine unterhaltsame Idee. Also theoretisch kann ich mir vorstellen, dass man da sogar Effekte erzielen kann. Praktisch ist es so, dass wir weder die Zerkarien zur Hand haben, noch ein Präparat da entwickelt werden würde von irgendeiner Firma. Dadurch ist es doch zu selten und eben doch zu temporär, also zu kurzfristig letztlich ein Problem.
Aber falls Sie da ein Forschungsfeld noch aufmachen sollten, dann denken Sie ganz fest an mich.
Dann komme ich wieder.
Jetzt diesen, um im Bild zu bleiben, diesen Floh ins Ohr gesetzt
Unbedingt.
Habe. Na, das ist doch wunderbar. Das war das Gesundheitsgespräch. Nächste Woche ist Dr. Marianne Koch wieder da. Ich spreche mit ihr dann darüber, wie Abnehmen am besten funktioniert. Für heute gilt mein Dank Professor Thilo Biedermann. Herr Biedermann, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und vor allem für Ihre Zeit. Ich weiß,
sehr
Sie
gerne.
Haben immer sehr viel zu tun. Deswegen freut es uns, dass Sie bei uns waren und ich hoffe, wir sehen uns in diesem Studio wieder.
Sehr gerne.